HR Info, der Tag in Hessen.
Ich bin Gabi Beck, hallo. Es war heiß in diesem Sommer und es ist immer noch ungewöhnlich mild im November. Aber besonders die Hitze im Sommer und die damit verbundene Trockenheit hat vielen Bäumen richtig zu schaffen gemacht, auch bei uns in Hessen. Das zeigt der Waldzustandsbericht, der in jährlicher Regelmäßigkeit schwarz auf weiß das festhält, was wir sowieso schon in unseren Wäldern sehen, nämlich braune Blätter im Hochsommer, extrem frühen Blattverlust, Bäume, die einfach abknicken und umfallen, weil sie keinen Halt mehr mit ihren Wurzeln im trockenen Boden finden und so weiter und so weiter. Heute war der Ort, an dem der Bericht vorgestellt wurde, der Frankfurter Stadtwald, ein bedenklicher Zustand, wie Wolfgang Hettfleisch berichtet.
Die Lage im rund 5000 Hektar großen Waldgebiet im Süden der Großstadt sei dramatisch, sagt die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
Wir sind in einer ganz schwierigen Krise, das kann man gar nicht anders sagen. Ich mache mir erhebliche Sorgen um unseren Stadtwald. Und wenn die Trockenheit und die Hitzeperioden so weitergehen und kein Regen fällt, dann sieht es ganz schlecht aus in unserem Stadtwald.
Schon die drei Sommer von 2018 bis 2020 waren extrem trocken und haben dafür gesorgt, dass im Stadtwald kaum noch gesunde Bäume übrig sind. Der Sommer 2021, in dem es häufiger mal geregnet hatte, konnte daran nur wenig ändern. Viele Bäume waren schon so krank, dass sie im vergangenen Sommerhalbjahr fast ohne Regen schlicht verdurstet sind. Heilig ist sich sicher, der Klimawandel sorgt für Bedingungen, denen die heimischen Gehölze, vor allem in den älteren Beständen, kaum noch gewachsen sind.
So wie Sie den Stadtwald oder ich den Stadtwald kennen, wird es eher nicht mehr geben. Die alten Bäume werden absterben und sie werden einen Wald erleben, der halt keine großen und starken Bäume mehr hat, sondern sie werden einen Wald erleben, der hoffentlich dann wenigstens Jungwuchs hat. Aber das Bild des Stadtwaldes wird sich dramatisch verändern.
Im Frankfurter Forst, der das größte Naherholungsgebiet der Stadt ist, wachsen vor allem Eichen, Buchen und Kiefern. Die drei Baumarten kommen mit Dürreperioden unterschiedlich gut zurecht. Ist der Wassermangel aber so extrem wie in diesem Sommer, leiden alle, und zwar massiv. Eine Folge davon, Bäume schalten auf eine Art Notbetrieb, bei dem Teilbereiche nicht mehr versorgt werden. Vor knapp zwei Wochen war eine Spaziergängerin im Wald nahe dem Frankfurter Stadtteil Oberrath so schwer von einem herabfallenden Ast getroffen worden, dass sie starb. Eine Gefahr, die in einem Wald mit vielen kranken Bäumen zwangsläufig zunehmen wird, das ist auch Heike Appel bewusst, der Leiterin des Frankfurter Grünflächenamts. Im großen Maßstab Wege zu sperren oder zurückzubauen, sei aber keine Lösung.
Es sind gerade jetzt in Frankfurt im Moment die alten Bäume, die diese Totastbrüche haben und die nehmen leider Gottes zu. Aber der Frankfurter Wald ist Erholungswald und die Frankfurter wollen auch in den Wald. Und deswegen können wir jetzt nicht komplett irgendwelche größeren Bereiche zurückbauen.
Setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre ungebremst fort, könnte das stille Leiden im Frankfurter Stadtwald bald unübersehbar werden, wenn der Baumbestand ganzer Flächen stirbt. Was also tun? Tina Baumann, die Leiterin beim Frankfurter Stadtforst, hofft, dass auch die Natur selbst Antworten findet.
Natur hat ja auch ein Anpassungspotenzial und da vertrauen wir schon drauf, dass vielleicht die Nachkommenschaft, die Eicheln zum Beispiel, die Eichen jetzt verlieren, dass die genetisch das irgendwie in sich tragen, dass man sich besser an der Trockenheit anpassen kann. Aber man muss es halt eben einfach erstmal alles untersuchen und die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die können wir erst in ein paar Jahren nennen.
Für die Rettungsmission will Frankfurts Umweltdezernentin Heilig bald ein Investitionsprogramm vorlegen, ausgepolstert mit bis zu 2,5 Millionen Euro jährlich. Sie sagt, den Stadtwald aufzugeben, komme nicht in Frage.
Dramatische Situation im Frankfurter Stadtwald. 97% der Bäume sind krank. Das hat uns Wolfgang Hettfleisch erzählt. Heute ist in Frankfurt der Waldzustandsbericht vorgestellt worden. China ist ein wichtiger Handelspartner auch für hessische Unternehmen. Im August zum Beispiel lieferten Firmen aus unserem Bundesland Waren im Wert von 335 Millionen Euro in die Volksrepublik. Damit liegt China auf Platz 5 der wichtigsten Handelspartner. Lässt man Europa außer Acht, dann sogar auf Platz 2 hinter den USA. Aber China ist ein deutlich schwieriger Markt geworden. Das Land schottet sich teilweise ab, nicht nur wegen Corona. Und auch politisch werden Geschäfte mit China immer stärker kritisiert. Man befürchtet eine starke Abhängigkeit. HR-Inforeporter Roman Warschauer hat ein paar Beispiele. Von hessischen Unternehmen zusammengetragen, die in China aktiv sind.
Chemie, Pharma, Fahrzeuge und Maschinen, das sind die hessischen Exportschlager. Die Firma FLG Automation in Karben in der Wetterau etwa stellt Spezialmaschinen her, die in der Medizintechnik oder der Konsumgüterindustrie zum Einsatz kommen. Vorstand Lüdger Grünewald.
Der Kunde gibt uns eine Vorgabe anhand seiner Einzelteile. Wir entwerfen daraufhin eine Maschine, konzipieren diese, bauen diese nach Beauftragung und liefern sie zum Kunden aus.
Und geliefert werden die Maschinen auch nach China. In Hongkong und Shanghai hat das Unternehmen Vertriebsstrukturen aufgebaut. Doch am Ende müssen die Spezialisten aus Karben nach China fliegen.
Unsere Mitarbeiter müssen im Normalfall rüber vor Ort die Maschinen in Betrieb nehmen, dem Kunde Einweisungen geben und Schulungen für den Kunde tätigen.
Und das ist mit den strengen Corona-Auflagen faktisch seit langem nicht möglich. Grünewald sagt, seit Corona habe man deswegen keinen einzigen Auftrag mehr in China abschließen können. Die Reisebeschränkungen, vor allem für Festland China, machen auch einem anderen, sehr viel größeren hessischen Unternehmen zu schaffen, der Lufthansa. Für die Airline war China vor Corona ein wichtiger Markt. Geopolitische Erwägungen und Diskussionen spielen für eine Fluggesellschaft erst einmal keine Rolle. Die Lufthansa hat in dem Zusammenhang in der Vergangenheit stets auf das Chicagoer Abkommen verwiesen, das der Luftfahrt eine Art neutrale Rolle zuschreibt. Während das mittelständische Maschinenbauunternehmen aus Karben nur einen Vertrieb in China hat, produzieren andere hessische Unternehmen in China direkt, etwa der Darmstädter Pharmakonzern Merck. 11 Standorte, 4.600 Mitarbeiter, 2,9 Milliarden Euro Umsatz, so die Bilanz nur für China. Und das Unternehmen investiert weiter, nämlich in ein neues Werk zur Herstellung von Halbleitermaterialien. Wohl auch deswegen ist Merck-Vorstandschefin Belén Garijo Teil der Delegationsreise des Kanzlers nach China. Lüdger Grünewald von FLG Automation in Karben sieht das kritischer. Weniger die Reise an sich, vielmehr grundsätzliche Entscheidungen.
Aber ich sehe es nicht als sinnvoll und sehe es als verkehrt, was man treibt, sprich Hamburger Hafen, auch wenn es nur ein Terminal ist und auch das andere Geschäfte. Das heißt, wir sind viel zu großzügig und machen eigentlich blauäugig die Augen zu.
Während aber Lufthansa oder auch Merck grundsätzlich weiter auf den chinesischen Markt setzen, bezweifelt Lüdger Grünewald, dass es für den Maschinenbauer wieder so wird wie vor Corona. Der Markt habe sich verändert, sagt er, durch die Unternehmen vor Ort.
China als Handelspartner zunehmend schwierig für Unternehmen auch aus Hessen. Roman Warschauer hat mit einigen gesprochen. So schnell wie möglich die Klimawende hinkriegen. Das hat gerade erst auch Bundespräsident Steinmeier geäußert bei seinem Besuch in Kyoto. Wie das geht, das wissen wir alle mehr oder weniger. Strom einfach aus erneuerbaren Energien erzeugen, wie zum Beispiel Sonne und Wind unter anderem. Hessens größtes Windkraftprojekt liegt im Reinhardswald. Da könnte Strom für etwa 100.000 Haushalte produziert werden. Aber das dauert. 10 Jahre nach Beginn des Projektes dreht sich hier immer noch kein einziges Windrad. Warum? Das hat Fernsehkollege Stefan Venator versucht zu ergründen. Und der HR-Info-Moderator Roman Janik Folgendes dazu gesagt.
Naja, das liegt zunächst ganz einfach daran, dass Windkraftprojekte genehmigt werden müssen. Und das ist ein langwieriger Prozess. So müssen Einwände etwa von Anwohnern, Kommunen oder Naturschutzverbänden berücksichtigt werden. Das ist ganz normal. Hinzu kommt in diesem Fall aber auch massiver Widerstand vor Ort. So kämpfen die örtlichen Bürgerinitiativen mit harten Bandagen gegen das Projekt. Sehr erfolgreich war zuletzt die Klage einer Naturschutzorganisation vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof. Der sitzt auch in Kassel. Die hat es nämlich geschafft, dass der Bau des Windparks, der im Februar endlich beginnen konnte, wieder gestoppt wurde.
Ja, das hört sich ziemlich kompliziert an. Du bist bei der Recherche zu deinem Film aber vor allem der Frage nachgegangen, wer hier noch so alles Interesse daran hat, den Bau des Windparks zu vereiteln. Und du bist da auf Dinge gestoßen, mit denen du so wahrscheinlich nicht gerechnet hast.
In der Tat. Es geht dabei unter anderem um eine Anti-Windkraft-Organisation namens Vernunftkraft. Die gilt als bundesweiter Lobbyverein der deutschen Kohle-, Gas- und Atomindustrie. Die Organisation, der auch Klimawandelleugner und AfD-Sympathisanten angehören, versucht seit über 10 Jahren die Energiewende zu torpedieren, etwa dadurch, dass sie hunderte Anti-Windkraft-Initiativen in Deutschland unterstützt, oft auch ganz im Verborgenen.
Ja, das klingt wie ein Krimi, aber was hat das mit dem Windpark im Reinhardswald zu tun?
Naja, auf den ersten Blick erstmal gar nichts, auf den zweiten dann aber noch eine ganze Menge, denn einige der Windparkgegner vor Ort haben zum Teil enge Verbindungen zur Vernunftkraft.
Und was heißt das konkret?
Das ist zum Beispiel Beispiel der ehemalige Bürgermeister Stadt-Trendelburg. Der Mann heißt Bernhard Klug. Klug ist Chef des Hessischen Landesverbands der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, einer ganz renommierten Naturschutzorganisation. Im Namen dieser Schutzgemeinschaft hatte Klug im Frühjahr gegen den Windpark im Reinhardswald geklagt und einen vorläufigen Baustopp erzwungen. Zusammen übrigens mit einer Haselmaus, dem artengeschützten Nager, drohen nämlich der Tod, sollte der Windpark gebaut werden, so die Argumentation des Klägers.
Okay, aber was hat das alles mit der Lobbyorganisation Vernunftkraft zu tun?
Eine ganze Menge. Bernhard Klug hatte sich nach seinem Ausscheiden als Bürgermeister bei den Windparkplanern als Lobbyist beworben und wollte gegen Honorar den Bau des Windparks im Reinhardswald promoten. Da blitzte er allerdings ab und wechselte daraufhin die Fronten. Zwei Jahre später tauchte Klug dann wieder auf als Landesvorsitzender von Vernunftkraft Hessen.
Du hast Bernhard Klug in dieser Reportage mit den Ergebnissen deiner Recherche konfrontiert. Wie hat er reagiert?
Naja, er hat versucht, die ganze Angelegenheit herunterzuspielen. Er habe mit Vernunftkraft eigentlich gar nichts mehr zu tun, hat er mir erklärt. Auf die Frage, warum er trotzdem immer noch Mitglied bei Vernunftkraft sei, kündigte er an, noch am selben Tag bei Vernunftkraft auszutreten, was er dann auch tat.
Sagt TV-Kollege Stefan Venator über das Projekt Windpark im Reinhardswald und warum es so lange dauert. Nino Miotke ist Fußballer beim Regionalligisten TSV Steinbach-Haiger, eigentlich. Doch in diesem Jahr, da hat er einfach alles verpasst. Er saß nämlich fest, und zwar in Dubai. Bis vor kurzem war er dort von staatlichen Behörden festgehalten worden. Jetzt ist er wieder zurück in Mittelhessen und kämpft sich zurück auf den Fußballplatz. HR-Info-Reporter Marc Klug hat ihn getroffen.
Den Start ins Jahr 2022 hat sich Nino Miotke anders vorgestellt. Der 24-Jährige wollte nach einer Verletzung auf dem Fußballplatz voll durchstarten. Stattdessen steckte man ihn bei einem Weihnachtsurlaub in Dubai in Untersuchungshaft. Ohne Bett, ohne Kopfkissen, nur mit einem Stück Pappe zum Schlafen. Nach einer Woche durfte er aus dem Gefängnis raus, aus den Emiraten zurückkehren. Das konnte Miotke aber erst nach 10 Monaten.
Ja, ich bin froh, dass ich hier sein kann. Ich habe den ganzen Theater hinter mir gelassen und bin froh, dass ich jetzt hier beim Verein und bei der Mannschaft bin. Und ich war 10 Monate weg aus Deutschland. Ich war eine Woche insgesamt leider im Gefängnis dort. Ich durfte nicht nach Hause fliegen, ich durfte meine Familie nicht sehen. Deswegen macht es mich umso glücklicher, dass ich jetzt wieder hier sein kann.
Miotke wurde in Dubai vorgeworfen, an einem Streit in einem Nachtclub beteiligt gewesen zu sein. Der Fußballer sagt zwar, dass er nichts damit zu tun hatte und Videomaterial belegt das später auch. Doch bis zu einem finalen Freispruch vor Gericht, da dauert es. Der Verein unterstützt ihn in dieser schwierigen Zeit und vermittelt eine Wohnung in Dubai. Erst vor 2 Wochen konnte Miotke dort ausziehen und den Flieger zurück nach Hause nehmen. Der 24-Jährige nahm direkt am Training beim TSV Steinbach-Haiger teil. Sehr zur Freude von Geschäftsführer Arne Wohlfahrt.
Also Nino ist ein Typ auf dem Platz, auch neben dem Platz, und das ist ein Charakterfußballer. Also das ist jemand, der dazwischen geht. Er selbst ist voller Tatendrang. Also der will natürlich jetzt schnell wieder einfach ein normales Fußballerleben hier haben.
Sagt der Trainer von Nino Miotke, der in Dubai 10 Monate festgesessen hat. Marc Klug hat über sein Schicksal berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.